Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Wir sprechen heute über die Highlights des großen Preises der Emilia-Romagna. Dieser Highlights gab es leider nicht sehr viele. Ja. Das Rennen ist sehr schnell erzählt, aber ich glaube, es gibt trotzdem sehr gute Takeaways. Es war trotzdem ein spannendes und schönes Wochenende. Wir werden über einige Gedenkaktionen sprechen, die es zu Ehren von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger natürlich gab. Ich habe einen Narren an einem Co-Moderator der britischen Sky-Kollegen gefunden. Wir hatten sehr, sehr, sehr viele Upgrades, die wir, naja, zumindest als Ersteindruck bewerten können. Und ich glaube, Sebastian, ich spreche für uns beide, wir haben den Eindruck, dass die WM offener denn je ist und dass sich da durchaus ab sportlich jetzt auch noch was tun könnte. Ja. Ab jetzt, dann lass uns ab jetzt doch auch drüber reden. Ich bin Delph.
Ich bin der Sebastian.
Auf geht's.
Ja, ab jetzt wird die WM wieder spannend. So ungefähr.
Ja, ja. Unbedingt. So. Auch wenn es das Ergebnis nicht unbedingt hergibt. Pole für Max Verstappen, Sieg für Max Verstappen, aber er musste richtig arbeiten,
Abstände, wie er selbst gesagt hat. Ja, und vor allem, wenn es nicht, wie viele Runden waren es? 63, glaube ich, gewesen wären, sondern sagen wir mal 66, 67, dann hätte der Gewinner wahrscheinlich Lando Norris geheißen.
Sehr wahrscheinlich.
Ja, schauen wir mal. Also wir arbeiten das Ganze mal flugs auf, und zwar von vor dem Rennen Sonntag und am Samstag schon. Da gab es nämlich Gedenkaktionen, zahlreiche, wie eigentlich jedes Jahr. Dieses Jahr natürlich ganz besonders, weil es sich zum 30. Mal jährt, der tragische Tod von sowohl Roland Ratzenberger als auch Ayrton Senna. Sebastian Vettel war da ganz vorne mit dabei, der hat einige coole Dinge getan, unter anderem mit Balaclavas, die im Senna-Style designt waren.
Total. Ja, über den Lauf hatten wir ja schon in unserer Vorschau-Folge gesprochen. Die kann man hier vielleicht verlinken, wenn ihr wollt, wenn ihr nochmal reingucken wollt. Das war eine super Aktion schon, und natürlich das Highlight, glaube ich, für Sebastian Vettel und auch für viele Fans an der Strecke waren die Demo-Runden. Sebastian Vettel ist tatsächlich im 1993er McLaren ein paar Runden gefahren. Er hat es auch richtig fliegen lassen teilweise, also Respekt dafür, ja, auf kalten und irgendwie, naja, die Reifen sahen auf jeden Fall nicht frisch aus, da hat er es trotzdem nicht langsam angehen lassen, richtig cool. Und tatsächlich hat er dann mittendrin eine Brasilien-Flagge gezückt und eine Österreich-Fahne und ist dann damit durch die Gegend gefahren. Nach dem Aussteigen hat er sich dann vor dem Auto verbeugt, analog dazu, wie er sich zu seinem Red Bull damals 2013 am Ende des Jahres auch verbeugt hat, als er Weltmeister wurde. Ganz, ganz tolle Geschichte überhaupt. Du hast es schon angedeutet, das ganze Wochenende, unendlich viele Emotionen natürlich. Die beiden Namen der Verstorbenen waren natürlich omnipräsent, stärker denn je, und zu Recht hat aber Sebastian Vettel und noch viele andere natürlich die Errungenschaften der Formel 1 in den Vordergrund gerückt, die natürlich angestoßen worden sind erst durch den tragischen Tod der beiden in Imola 1994. Es hat sich unfassbar viel Richtung Sicherheit getan, und das kann man nicht oft genug erwähnen. Und da kann man auch nicht aufhören, immer wieder daran zu arbeiten. Die Formel 1 wird natürlich nie hundertprozentig sicher sein, der Rennsport allgemein nicht. Aber es hat sich in den vergangenen 30 Jahren unheimlich viel getan, und es wird weiter fleißig daran gearbeitet. Das ist nicht zuletzt, wie gesagt, ein Verdienst von Roland Ratzenberger und Senna natürlich. Dafür vielen Dank.
Ja, also da wurden auch ein paar Leute interviewt, unter anderem auch Damon Hill, der da von den Fahrern ganz vorne dabei war in diesem, in dieser Arbeitsgruppe, die da mitgewirkt hat, direkt danach, ab dem darauffolgenden, das war glaube ich auch schon Monaco, damals auch schon, Imola. Und das sind dann einige Dinge in die Wege geleitet worden, unter anderem so Sachen wie, dass die Carbonplatten links und rechts deutlich dicker geworden sind, die Cockpits wesentlich höher dann auch gezogen worden sind, dass damals haben wir die Schultern sogar noch rausgeschaut, ne? Also das war unfassbar eigentlich. Das war nur eine Frage der Zeit, bis solche Dinge passieren. Die sind ja damals auch sehr, sehr oft passiert. Also es gab viele Tote, viele Schwerverletzte in der Formel 1, und das ist deutlich, deutlich weniger geworden in den letzten 30 Jahren. Und wie du es gesagt hast, ein Verdienst oder eine Folge, sagen wir es lieber mal so, des tragischen Unfalls oder der tragischen Unfälle an diesem Wochenende. Und es ist nicht so leicht, da den Schwank oder den Schwenk zu bekommen zu was Heiterem, aber ich mache es jetzt einfach mal. Denn ein Name ist uns zumindest und vor allem dir aufgefallen, und zwar Davide Valsecchi, GP-Meister von GP2-Meister von 2012. Der ist nämlich Co-Moderator der britischen Sky-Moderatoren gewesen in Imola, und der war sehr lustig.
Ja, da war, also Davide Valsecchi ist natürlich, wie ihr es vermuten könnt vom Namen her, falls ihr den Kollegen nicht kennt, natürlich selbst Italiener, und er war als, so eine Art Joker dabei an diesem Wochenende bei den britischen Sky-Kollegen, wo ich die Rennen meistens ja verfolge. Da wechselt das Team immer mal wieder, und die haben halt besondere Experten hier und da, wo sich es anbietet, und Davide Valsecchi war wirklich, wirklich unterhaltsam, aber auch total dabei. Es hat mir so, so gut gefallen, imponiert. Er hat natürlich Englisch gesprochen die ganze Zeit, aber mit dem breitesten italienischen Dialekt, so. Ich bin zu schnell heute. hat sich auch dauernd so verplappert, und das war aber so sympathisch, und er war immer komplett voller Enthusiasmus dabei. Man hat gesehen, ihm bedeutet das total viel, dass er in diesem Rahmen mitwirken kann an dem Grand Prix-Wochenende wieder. Und er hat auch den Gridwalk gemacht, das war auch super, das ist ja so eine Tradition bei den Sky-Kollegen, dass man dann kurz vor Beginn des Rennens einfach durch die Startaufstellung geht und nochmal kurz zu den Fahrern was erzählt, und es war richtig schön zu sehen, wieder ein Italiener, ein leidenschaftlicher, emotionaler Italiener mit vollem Herzblut bei der Sache ist. Und ja, zum Glück lief es für Ferrari auch gar nicht so schlecht an diesem Wochenende, ihr habt es ja sicher mitbekommen.
Ja.
Aber... Ja. Ferrari hat gute Upgrades gebracht, andere etwas weniger.
Also bei Ferrari und bei McLaren hat das Ganze ja, wie man ja unschwer erkennen konnte, gut gezündet. Mercedes weiterhin, also haben sich verbessert, sind stabiler, aber auch weit von dem entfernt, was sie sich erhofft haben. Was gar nicht geklappt hat und was eventuell auch im Laufe der Saison noch Konsequenzen personeller haben könnte, das waren die Upgrades von Aston Martin. Die sind völlig verpufft. Das sind wir inzwischen ja gewohnt, dass die nicht direkt irgendwie zünden oder vielleicht sogar das Auto zurückentwickeln. Zumindest mal nicht weiterbringen gleich. Und das hat man gemerkt. Also Fernando Alonso mit großen Problemen, war oft neben der Strecke, hat das Wochenende dann eigentlich auch komplett wegwerfen können. Ist ja dann auch aus der Box gestartet. Das war nichts. Besser ist es dann, da kommen wir dann auch in den Fahrerbewertungen dazu, paradoxerweise für Lance Stroll gelaufen, aber auch der hatte jetzt nicht so das Überwochenende. Von daher ist Papa Stroll gerade ziemlich ungehalten, wie es heißt, und hat anscheinend auch durchklingeln lassen, dass wenn sich bis zum Sommer nichts Signifikantes tut und das Team nach vorne kommt, der gute Mike Krug, der Teamchef bei Aston Martin, eventuell vorzeitig gehen muss. Und das ist natürlich, wenn es stimmen sollte, eine Ansage. Und der Lawrence Stroll, so heißt ja der Vater von Lance Stroll, der Teamchef, der Milliardär, dem Aston Martin ja gehört, der...
So ein Papa hätte ich auch gern.
So ein Papa hätte ich auch gern, dann hätte ich es vielleicht auch in die Formel 1 geschafft, wenn ich genug gearbeitet hätte. Wobei man sagen muss, also Lance Stroll hat natürlich viel dafür gearbeitet, so ist es nicht. Der hat es auch natürlich irgendwo verdient, aber... Punkt ist, sein Vater und wahrscheinlich dann Lance Stroll sowieso auch, die haben sich natürlich erhofft, jetzt ein konkurrenzfähiges Auto zu haben. Ne? Das sah ja auch letztes Jahr am Anfang ganz gut aus, und das ist inzwischen irgendwie gar nicht mehr so, und der Aufwärtstrend ist dann schnell ein Abwärtstrend geworden, und im Moment ist man halt irgendwie so hinter Mercedes fünfte, sechste Kraft vielleicht. Also die Racing Bulls, die überholen die ja eigentlich auch schon. Also von daher schwierige Geschichte bei denen. Ja. Was aber wesentlich interessanter war, war natürlich vorne die Aufholjagd von Lando Norris. Der hat nämlich am Anfang auch nicht so gut ausgeschaut, als alle auf Mediums unterwegs waren und dann wie auf Hard gewechselt worden ist. Da ging dann plötzlich was. Da war er nämlich plötzlich wesentlich schneller als Verstappen.
Absolut richtig. Es war ein komisches Imola-Rennen, ganz grundsätzlich mal. Normalerweise haben die Sky-Kollegen, die britischen, auch bestimmt 300 Mal erwähnt im Laufe des Wochenendes. Es gibt eine 100%ige Safety-Car-Quote in Imola, eigentlich in der Formel 1. Wir hatten kein Safety-Car, wir hatten nicht mal eine gelbe Flagge, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Es ist relativ wenig passiert. Der Start war sehr gesittet. Die haben sich alle schön in Ruhe gelassen. Der eine oder andere ist tatsächlich, und das war auch überhaupt so ein grundsätzliches Thema des Wochenendes, es gab viele Ausfahrten durch die Kiesbetten. Es gab überhaupt wieder Kiesbetten. Da wurden ja auch neue wieder eingerichtet, beziehungsweise alte Kiesbetten dann wieder entsprechend aufgeschüttet. Weniger asphaltierte Auslaufzonen, mehr Kiesbetten. Großartige Maßnahme. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, zuzusehen, wie auch wirklich alle, die dann Schwierigkeiten haben, direkt mal von der Strecke abkommen, Zeit verlieren. Auch Max Verstappen, Lewis Hamilton, wie sie alle heißen, hatten da so ihre Schwierigkeiten. Das war aber im Rennen auch das höchste der Gefühle. Ich glaube, Perez ist mal durchs Kiesbett in den Rivazas irgendwie durchgepflügt. Lewis Hamilton kann ich mich erinnern. Ansonsten war es relativ dünn. Ja. Also ganz merkwürdiges Imola-Rennen auf jeden Fall von diesem Standpunkt aus. Und dementsprechend lief es dann auf eine Einstoppstrategie auch hinaus. Kein Safety Car, es gab welche, die haben drauf spekuliert und sind lange draußen geblieben. Andere Piloten sind sehr früh reingekommen. Für wen das wie geklappt hat, das werden wir hier und da sicher in den Fahrernoten noch ein bisschen erörtern. Fakt ist, es gab vorne an der Spitze tatsächlich einen Kampf bis zur letzten Runde um den Sieg. Das war geil. Es hat Spaß gemacht, aber naja, bis Lando Norris sich dann entschieden hat, mal ein bisschen anzugasen und den Max Verstappen vorne zu ärgern, hat es echt gedauert und es war eigentlich ein zähes Rennen. Also wenn wir ehrlich sind, war es relativ langweilig. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen vielleicht voreingenommen bin. Ich habe das Rennen tatsächlich mit meinem Sohn angeschaut. Der Kollege wird demnächst 3 Jahre alt und er ist original auf meinem Schoß gestern eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob es am Rennen lag oder daran, dass er vielleicht einfach total durch war noch vom Tag vorher.
Lag schon auch am Rennen. Aus meiner Sicht auch, ja.
Naja, ich glaube auch ein bisschen. Er war voller Eifer dabei, aber als es dann losging, war er schon im Traumland. Sei es drum. Lando Norris, das hast du gerade schon kurz ein bisschen angedeutet, war auf dem Medium-Reifen langsamer als Max Verstappen. Ja. Das heißt, im ganzen ersten, Renndrittel kann man sicher sagen, da konnte Max Verstappen ja auch einen Vorsprung rausfahren. Wir dachten alle, ja, alles klar, es ist wieder eines dieser Rennen, er gewinnt den Start, fährt gleich mal 5-6 Sekunden Vorsprung raus und das war's dann. Tatsächlich, nach den Boxenstopps, als dann alle auf Hart gegangen sind, zumindest alle vorne, hat sich der Spieß umgedreht. Auf den harten Reifen war der McLaren nämlich schneller und zwar knapp 3/10 sogar, ja. Und dementsprechend hat Lando Norris dann wirklich gegen Ende aufgeholt. Tja. Hätte Max Verstappen beinahe bekommen, seinen eigenen Angaben nach, hätte es vielleicht noch 2-3 Runden gebraucht. Ich habe auch eine Runde gehört hier und da. Und ganz interessantes Detail, es hätte vermutlich sogar eine Runde gereicht, denn, wie sich herausgestellt hat, Max Verstappen war sehr, sehr knapp dran, was den Spritverbrauch anging. Also sein Tank war schon so gut wie leer. Es hätte wahrscheinlich nicht mal mehr für eine weitere Runde gereicht, beziehungsweise eine Runde plus das Spritsample, das die Kollegen ja dann abgeben müssen, damit das Benzin auch entsprechend gemessen wird, ob es korrekt ist, regelkonform und so weiter. Lirum larum. Also da war Max Verstappen wirklich hart an der Grenze. Sie haben wahrscheinlich mit einem Safety Car gerechnet, wie es alle machen, und sehr wenig. Also man tankt ja in der Regel zu wenig ein, damit die Autos leichter sind und hofft dann, dass man Vorsprung hat und ein bisschen verwalten kann, ein bisschen Lift and Coast, oder wenn ein Safety Car kommt, verbrauchen die Autos natürlich deutlich weniger Sprit und dann kann man so ein Defizit sehr gut aufarbeiten. Ist nicht passiert in diesem Rennen und wie gesagt, entsprechend war es haarscharf für Max Verstappen. Er hat es dann trotzdem gewonnen und nach der Zieldurchfahrt hat er am Funk schon gesagt, huiuiui, da musste ich aber wirklich für arbeiten diesmal.
Ja, ja, ja. Und die Daten ab Runde 43, also 20 Runden vor Schluss, die lassen auch darauf hindeuten, dass das alles nicht irgendwie Zufall war. Ich meine, Verstappen hat am Ende auch ein bisschen Probleme mit seiner Batterie. Da ist nicht mehr so viel drin gewesen wie bei Lando Norris.
Auch,
auch das, aber trotzdem. Also der hat ab Runde 43 schon ordentlich aufgeholt. Teilweise deutlich, also mehrere Zehntel in einer Runde. Hat natürlich dann auch teilweise dann mit Überrundungen zu tun gehabt, wer da bei wem schneller vorbeigekommen ist. Aber es war ein ganz klarer Trend. Also Runde 43, 7,5 Sekunden. Runde 47 waren es schon nur noch 6,1. Runde 54, 3,1. Und dann erst so ab Runde 58 konnte Verstappen dann für 1-2 Runden den Vorsprung gleichhalten oder so ein bisschen wieder ausbauen um 1-2 Zehntel. Und dann war es aber mit der Herrlichkeit schon wieder vorbei. Und Lando Norris hat angefangen, wieder aufzufressen. Also hätte ja fast geklappt. Also man sieht, es wird langsam wirklich spannend. Verstappen noch sehr weit vorne in der Weltmeisterschaft. Aber wir haben ja auch erst knapp ein bisschen mehr als das erste Viertel der Saison hinter uns. Also da geht noch einiges. Und ich würde sagen, wir können demnächst auch bei den Fahrerbewertungen noch einiges mehr an Analyse rausballern. Denn da gab es schon noch ein paar Details, die wir an der Stelle wahrscheinlich ganz gut besprechen können. Also zum Beispiel die Racing Bulls. Das ist eigentlich ganz spannend. Vor allem Tsunoda hat wieder ein super Rennen abgeliefert. Und ja, was sagst du, Dave?
Ja, geil. Also grundsätzlich, wie gesagt, freue ich mich, dass Hauptaugenmerk oder das große Learning aus diesem Imola-Wochenende ist zwar, Max Verstappen hat wieder Pole und Sieg geholt, es war aber super knapp, er musste arbeiten und ich bin überzeugt davon, dass die WM auch sportlich jetzt richtig spannend wird. Ich glaube, Sebastian, du hast uns ja das ganze letzte Jahr bei jeder Gelegenheit mehr oder weniger erzählt, dass die Saison 2024 die allerbeste seit langem wird. Die ersten paar Rennen lang sah es nicht so aus, zumindest nicht auf der Strecke. Neben der Strecke sind ja jetzt schon die verrücktesten Dinge passiert. Ja. Adrian Newey geht, Lewis Hamilton wechselt zu Ferrari. Überhaupt, die ganze Silly Season ist in vollem Gange. Diese ganze unsägliche Horner-Affäre, die immer noch nicht ausgestanden ist. Es passieren super krasse Dinge in der Formel 1 auf jeden Fall. Und wie es jetzt aussieht, holen nicht nur McLaren, auch Ferrari sehe ich absolut vorne mit drin. Ich denke, wir werden, spätestens nach Monaco. Monaco ist ja sowieso immer noch komplett verrückt und steht so für sich selbst. Da kann ja alles passieren. Ja. Da gewinnt wahrscheinlich Pierre Gasly oder so, keine Ahnung. Kann alles passieren, aber ich denke, nach Monaco werden wir wirklich einen Dreikampf um die WM sehen. Und was mich umso glücklicher stimmt, ist, dass Red Bull tatsächlich nicht mehr das beste Auto zu haben scheint, sehr vorsichtig formuliert, beweist eben nicht nur, dass Lando Norris jetzt zum Beispiel auf dem harten Reifen schneller war in Imola, er war auch in Miami übrigens schon, was die durchschnittliche Rundenzeit angeht, schneller als Max Verstappen. Viel mehr Hoffnung macht mir aber noch, dass Sergio Perez leider für ihn ja wieder ziemlich untergegangen ist in Imola. Das zeigt mir so ein bisschen, dass der Red Bull wirklich nicht das beste Auto ist. Alles, was dieser Red Bull jetzt in Imola gerissen hat, haben sie Max Verstappen zu verdanken. Mhm. Er hat wirklich wieder Großartiges geleistet. Muss man den Hut ziehen, ne? Ganz klare Geschichte. Aber wenn sich ein Max Verstappen gegen zwei McLaren-Piloten wird verteidigen müssen, und das war ja auch in Imola schon so, also auch Oscar Piastri war hervorragend unterwegs, hatte ein bisschen Pech, ne, nach dem Quali mit der Rückversetzung. Das ist dumm gelaufen, sonst wäre auch er da vorne mit drin gewesen. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass beide Ferrari-Piloten auch in Zukunft ein gehöriges Wörtchen mitreden können. Die beweisen jetzt schon das große Upgrade, was von den Medien ein bisschen größer gemacht wurde, als es dann letztendlich war. Hat gezündet in Imola, war jetzt aber nicht der große Gamechanger. Und genau so hat es Fred Vasseur aber auch formuliert. Er hat gar keinen großen Gamechanger erwartet. Es waren letztendlich kleine Schritte, Retuschen hier und da. Und ja, nur eine Zwischenstufe auf dem Weg an die Spitze sozusagen. Ich glaube, diesem Ruf ist das Upgrade jetzt schon gerecht geworden und ich denke, auf anderen Strecken wird sich das noch deutlicher manifestieren. Der Reifenverschleiß bei Ferrari ist nach wie vor hervorragend. Das war jetzt in diesem Einstopprennen, kein großer Faktor tatsächlich, aber auf anderen Strecken, die ein bisschen mehr Reifenmorden da sind, wird sich das auf jeden Fall zeigen und wie gesagt, McLaren vorne drin, Ferrari vorne drin, Max Verstappen wird sich künftig gegen vier Autos verteidigen müssen. Vermutlich relativ alleine, wenn Perez nicht da jetzt groß aufgeigt noch. Das wird richtig geil. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Wir dürfen gespannt sein. Also, in dem Sinn, freut euch auf die Fahrerbewertungen, die dann als nächstes kommen. Und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr denn den Grand Prix fandet. Eher langweilig zum Gähnen oder wart ihr nägelkauend vor dem Fernseher gesessen? Und sagt uns auch mal, welches Team aus eurer Sicht aktuell die stärkste Formkurve hat und wen ihr gerade wirklich reell von der Leistung am weitesten vorne seht. Ist es schon McLaren? Ist es weiterhin Red Bull? Vielleicht sogar Ferrari? Sagt uns in den Kommentaren. Wir diskutieren gerne mit euch und dann sehen wir euch beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.